Deutschlandfunk Nova. Update.
Man muss sich schämen, wenn auf den Straßen deutscher Städte so offen Judenhass zur Schau gestellt wird.
Regierungssprecher Steffen Seibert hat im Namen der Bundesregierung verurteilt, was am Wochenende in Berlin passiert ist. Bei mehreren Demos waren gestern und auch schon am Freitag auf offener Straße Israel-Fahnen verbrannt worden. Gestern waren rund 2500 Demonstranten durch Berlin, Neukölln und Kreuzberg gezogen, aus Protest gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Auch anderswo ist der Israel-Hass wieder aufgeflammt. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu suchte heute bei der EU Unterstützer für seine und Trumps Position. Das ist eines der Themen im Deutschlandfunk Nova Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Unsere Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gewährt jedermann das Recht zum friedlichen Protest. Diese Freiheit ist allerdings kein Freibrief für antisemitische Entgleisungen, für Hetze und für Gewalt.
Hass gegen Israel auf offener Straße in Berlin. Regierungssprecher Seibert will das nicht durchgehen lassen. Auch die Ermittlungsbehörden haben reagiert. Gegen mehrere Teilnehmer der Demo gestern wurden Verfahren eingeleitet, unter anderem, weil sie gegen das Versammlungsgesetz verstoßen haben sollen. Auch mehrere Minister verurteilen den Antisemitismus in Berlin. Außenminister Sigmar Gabriel sprach von keinerlei Recht, zu Hass gegen Juden aufzuwiegeln. Justizminister Heiko Maas twitterte, jede Form von Antisemitismus ist ein Angriff auf uns alle. Die Jerusalem-Entscheidung von Donald Trump beschäftigt weiter die Politik. Sie war auch Thema beim Besuch von Israels Regierungschef Netanyahu in Brüssel. Es war das erste Mal seit 22 Jahren, dass wieder ein israelischer Regierungschef dort war. Netanyahu lobte Trump und nannte es eine Grundlage für Frieden, die Wirklichkeit zu erkennen.
Frieden fußt auf der Anerkennung der Realität. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels, niemand kann das leugnen.
Während Trumps Entscheidung aus Netanyahus Sicht die Chance auf Frieden überhaupt erst eröffnet, ist es aus der Perspektive der EU genau umgekehrt. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini findet, dass so ein Frieden schwieriger wird.
Sie kennen den Standpunkt der EU, die einzig realistische Lösung für den Konflikt zwischen Israel und Palästina liegt in zwei Staaten, mit Jerusalem als der Hauptstadt sowohl des Staates Israel als auch des Staates Palästina.
Mogherini forderte Netanyahu auf, nach einer Lösung im Konflikt mit den Palästinensern zu suchen. In den Palästinensergebieten hatte es vor allem am Freitag Gewalt gegeben. Es gab Tote und Verletzte und Männer wie diese, die mit Schleudern Steine auf israelische Soldaten warfen.
Donald Trump hat etwas vergeben, was ihm gar nicht gehört, Jerusalem. Er hat es an Leute gegeben, die das gar nicht verdient haben. So fühle ich mich. Der sogenannte Friedensprozess hat uns bisher gar nichts gebracht. Also bleiben uns nur die Steine.
Allerdings ist eine dritte Intifada bis jetzt ausgeblieben, ein Aufstand, zu dem die radikale Palästinenserorganisation Hamas aufgerufen hatte. Die Palästinenser sind offenbar gespalten, ob Gewalt ein legitimes Mittel ist. In einer Studie unter anderem der Konrad-Adenauer-Stiftung sprach sich etwas mehr als die Hälfte der Befragten gegen Gewalt aus. Der Leiter des Büros der Stiftung in Ramallah im Westjordanland sieht darin vor allem einen Grund. Die Erinnerungen an die letzte Intifada sind noch zu frisch.
Das war ein sehr gewaltsamer Aufstand. Es war das Bild der Selbstmordattentäter und eines sehr brutalen Vorgehens der israelischen Armee. Diese zweite Intifada hatte keine Konsequenz, außer Tod, Elend, Verletzte und im Grunde genommen eine Anerkennung, dass die Besatzung offenbar kein Ende finden wird.
Was sonst noch wichtig war?
In New York hat es möglicherweise einen Versuch für einen Anschlag gegeben. In der Nähe des Busbahnhofs in Manhattan ist eine Bombe hochgegangen. Dabei soll es sich um einen einfachen Sprengsatz gehandelt haben, der am Körper des Attentäters befestigt war. Der Mann selbst und drei weitere wurden verletzt. Der Täter trug den Sprengsatz am Körper. Im Fall des Weihnachtsmarktattentäters von Berlin gibt es neue Erkenntnisse. Nach Informationen der ARD und der Berliner Morgenpost ist Anis Amri für den Anschlag angeworben worden. In Deutschland von einer Gruppe radikaler Islamisten. Demzufolge soll ihn das Netzwerk des Salafistenpredikers Abu Walla rekrutiert haben. Der gilt als Anführer der Terrorgruppe IS in Deutschland. Er und weitere Angeklagte stehen deshalb im Moment vor Gericht. Das Erste sendet heute Abend eine Doku über die neuen Erkenntnisse zum Berliner Anschlag. Darin Darin zeigen die Autoren, wie dieser, auch noch mehr Hintergründe zur Tat und zum Attentäter Anis Amri.
Der ist Loser, ein Versager, einer, der nicht gewollt wurde. Und an der Stelle hat er einen Weg für sich gefunden, dann irgendwie doch nochmal wichtig zu sein. Wenn ich nirgendwo irgendwas stemme, dann will ich wenigstens der Terrorist sein, über den die Welt schreit.
Amri war vor einem Jahr mit einem LKW in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. 12 Menschen wurden getötet und 67 verletzt. Die meisten EU-Länder wollen in der Verteidigungspolitik enger zusammenarbeiten. Die EU-Außenminister von Deutschland und 24 weiteren Staaten haben beschlossen, das zu tun. Dänemark, Großbritannien und Malta sind nicht dabei. Alle anderen wollen zusammen Projekte ankurbeln, die der Start für eine Verteidigungsunion sein könnten. Zu den Projekten gehört unter anderem ein Sanitätskommando unter deutscher Führung. Außerdem sollen Drehscheiben für Militärlogistik in der EU aufgebaut werden, sowie ein Trainingszentrum für Militärausbilder. Die neuen Pläne für die EU-Verteidigungspolitik haben auch mit dem Brexit zu tun. Großbritannien war lange dagegen, Dänemark und Malta halten sich raus. Viel Fernsehen und bloß nichts lesen. Die New York Times hat zusammengetragen, wie der Alltag von US-Präsident Trump aussieht. Zu den Details gehört unter anderem, dass er jeden Tag mit Fernsehen beginnt, immer um 5.30 Uhr im Bett. Und von dort aus auch immer schon seine ersten Tweets absetzt. Außerdem möchte er angeblich keine langen Akten lesen, sondern verlangt von seinen Mitarbeitern kurze mündliche Briefings. Zur Ruhe kommt Trump dabei nicht. Der Korrespondent fürs Weiße Haus der New York Times sagt, Trump sieht jeden Tag als Kampf.
Vom Aufwachen bis zum Schlafengehen ist jede Stunde für ihn eine Schlacht um die Legitimität seines Wahlsieges und den Erhalt seiner Macht.
Die Zeitung hat für den Blick auf Trumps Alltag gut 60 Berater, Mitarbeiter und Freunde von Trump befragt. Dabei herausgekommen ist auch, wie Trump sich ernährt, vor allem mit Fastfood. Vor Flügen mit der Air Force One ordert die Stewardess nach dem Bericht immer mehrere Burger bei McDonald's. Und zu trinken gibt es bei Donald Trump Cola Light, bis zu 12 Dosen am Tag.
Diet Coke ist sein Treibstoff, der ihm Koffein und Adrenalin verschafft. Meist isst er gut durchgebratene Steaks mit viel Soße und eine große Portion Nachtisch mit Eis. An die Ratschläge der Ernährungsexperten hält er sich nicht.
Kein Kommentar, doch Meinung. Trumps Essverhalten und Medienkonsum werden auch im Netz diskutiert. Hendrik Emmerich postet bei Facebook, das würde zumindest seinen umfassenden Wortschatz von sad bis bad erklären. Carla Scharf findet, das passt zu ihm. Mit Lektüre kann ein solcher Mann, der auf Bomben reitet, überhaupt nichts anfangen. Er versteht wohl darunter eher Konfitüre, zu der er die Welt gerne verarbeiten möchte. Ralf Zimmermann zieht einen Vergleich zur deutschen Politik und erinnert an ein Zitat von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Unsere Politiker brauchen auch nur die Bild und das TV zum Regieren. Reicht völlig. Ralf Werner meint, dennoch weiß er, was er tut und was er will. Sein Ziel ist offenbar, die Demokratie zu zerlegen und größtmöglich zu schwächen. Und den Job erledigt er bestmöglich. Eduardo Fabrizio nimmt Trump in Schutz. Als würde irgendein Politiker mit einem Arbeitstag von 18 und mehr Stunden Selbstlektüre betreiben. Und in einer Fernsehdemokratie kann sich keine Person des öffentlichen Lebens leisten, kein Fernsehen zu gucken. Und Marek Pelk ärgert sich, es ist nicht eine Recherche, es ist eine Schmähschrift, die von der New York Times veröffentlicht wird, um den Präsidenten auf diese ziemlich primitive Art zu diskreditieren. Auch Präsident Clinton liebte Junkfood von McDonald's. Na und?
Was noch wichtig wird.
Im US-Bundesstaat Alabama stellt sich ein Republikaner zur Wahl, obwohl es Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gibt. Die Wahl für den Senatsposten hat schon im Vorfeld Wellen geschlagen, weil US-Präsident Trump den Republikaner Roy Moore unterstützt. Gleichzeitig hatte Trump einen demokratischen Senator aus Minnesota kritisiert, gegen den es Grabschvorwürfe gibt. Die Wahl in Alabama ist aber auch sonst für Trump von Bedeutung. In Umfragen herrscht in Alabama Gleichstand zwischen den Kandidaten, obwohl der Staat normalerweise eine sichere Bank für die Republikaner ist. Sollte sich dort ein Demokrat durchsetzen, könnte Trumps Mehrheit im Senat wackeln. Die ist jetzt schon mit 2 Stimmen hauchdünn.
Und sonst in der Welt?
In Saudi-Arabien sind Kinos verboten, zumindest noch. Denn das konservative Königreich will öffentliche Kinos jetzt erlauben. Die ersten sollen Anfang nächsten Jahres aufmachen. Laut dem saudischen Kulturminister werden gerade Lizenzen an Kinobetreiber vergeben. Seit den 80er Jahren waren Kinos verboten, weil konservative muslimische Geistliche sie für unislamisch halten. In letzter Zeit hat das saudische Königshaus allerdings viele Verbote, die im Alltag gelten, gelockert. Über die Hälfte der Saudis sind unter 25 und ihr Anteil wächst. Deshalb will die Regierung stärker auf sie eingehen. Eine Gruppe von Ureinwohnern will mehr Anerkennung in Südafrika. Seit knapp 2 Wochen belagert eine Gruppe von Khoisan den Präsidentenpalast in Pretoria. Die 4 Stammesführer fordern von Präsident Jacob Zuma unter anderem, dass er sie als Ureinwohner des südlichen Afrika anerkennt. Laut der Zeitung City Press hat Zuma bisher ein Treffen abgelehnt. Einer der Khoisan sagte, sie werden von den Sicherheitsleuten nicht reingelassen, weil sie mit ihren Tierhäuten und ohne Schuhe unangemessen gekleidet seien. Die Gruppe fordert auch, dass ihre Sprache eine offizielle anerkannte Amtssprache wird. Bisher gibt es 11. Wenn der Präsident sie auch nicht empfangen will, die Touristen in Pretoria sind begeistert. Die Gruppe ist mittlerweile ein beliebtes Fotomotiv und sie will ausharren. Einer der Khoisan sagte, sollte Präsident Zuma sie nicht empfangen, werden sie noch nächstes Jahr dort warten. Über den Alltag in Nordkorea ist nicht wirklich viel bekannt, weil das Land so abgeschottet ist. Eine Journalistin hat sich mal die Fernsehserien in Nordkorea angeschaut, um zu sehen, inwieweit die sich im Vergleich zu früher verändert haben. Früher ließ Machthaber Kim Jong-il nicht Serien, sondern eher Filme produzieren. Und in denen ging es vor allem um das Militär und die Macht des Staates. Kim Jong-ils Sohn und Nachfolger Kim Jong-un mag Serien lieber und die sind laut der Untersuchung etwas alltagsnäher. Es geht um Gemeinschaft, Familie und um Probleme und wie sie gelöst werden können. Es werden zwar auch technische Neuheiten in Szene gesetzt. In einer Serie ist zum Beispiel oft ein Aufzug zu sehen, aber es geht auch um Probleme wie Stromausfall. Die Journalistin, die die Serien ausgewertet hat, sagt, dass Kim Jong-un mit den Serien die junge nordkoreanische Bevölkerung für sich gewinnen will.
Wissensnachrichten.
Im Netz unterwegs sein, das ist nicht für alle selbstverständlich. Auf der Welt haben fast 30% der Leute zwischen 15 und 24 keinen Zugang. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat diese Zahlen zusammengetragen und es warnt in seinem neuen Jahresbericht vor einer digitalen Kluft. Bei mir im Studio ist Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Wo leben denn die Leute unter 24, die noch nie, noch nicht im Netz sind?
Vor allem in Afrika und in einigen arabischen Staaten. Insgesamt sind das knapp 350 Millionen jüngere Menschen. Mal so zum Vergleich, also in Afrika ist es so, dass von 5 Leuten 3 offline sind. In Europa ist es in der gleichen Altersgruppe einer von 25 Leuten. Ein weiteres Problem, das UNICEF sieht, online sein allein hilft ja auch nur zum Teil, weil mehr als die Hälfte der Seiten im Netz sind auf Englisch. Das heißt, es gibt Millionen von Kindern aus ärmeren Familien, die im Netz kaum was machen können, weil sie die Themen nicht in ihrer Sprache finden oder die Inhalte nicht verstehen. Und das heißt, Armut kann zusätzlich noch mal verstärkt werden durch eine Informationsarmut.
Das hört sich jetzt sehr positiv an fürs Netz. Dabei hören wir ja immer, dass im Netz auch nicht alles gut ist. Wie sieht das Kinderhilfswerk das denn?
Das spricht UNICEF auch an in seinem Bericht. Mobbing zum Beispiel kann ja im Netz verstärkt werden. Außerdem ein Problem im Netz, dass man Kinderpornografie verbreiten kann oder sexuellen Missbrauch live streamen kann oder auch Kinderhandel betreiben.
Was gibt es denn da für Lösungsvorschläge? Weiß UNICEF auch, was man da ändern könnte, wie man diese digitale Kluft überwinden könnte?
Also UNICEF wünscht sich mehrere Sachen, unter anderem, dass Kinder und Jugendliche einen bezahlbaren Zugang zu guten Inhalten im Netz kriegen, dass sie besser vor Gefahren im Netz geschützt werden, dass ihre Privatsphäre geschützt wird, auch von Firmen, und dass Kinder digitale Kompetenzen genauso lernen, wie sie eben lesen und schreiben auch lernen.
Wir bleiben im Netz, aber mit einem anderen Thema, und zwar: Wie erkennt man Fake News? Ein israelischer Physiker schlägt da eine ganz neue Strategie vor.
Was natürlich geht, was aber Zeit kostet, ist, dass man die Aussagen einer Meldung im Netz überprüft und nach verlässlichen Quellen sucht. Der israelische Physiker und Netzwerkforscher Shlomo Havlin sagt aber, um Fake News zu erkennen, muss man sie nicht mal lesen, zumindest wenn sie in sozialen Medien geteilt werden. Es reicht stattdessen, wenn man sich die Struktur des Netzwerks anschaut, in dem diese Meldung kursiert. Weil die Struktur sieht bei Fake News anders aus als bei wahren Meldungen. Und schon etwa 100 Minuten, nachdem ein Post das erste Mal erschienen ist, kann man laut diesem Netzwerkforscher die Unterschiede erkennen. Zu seinen Ergebnissen hat der Physiker heute eine Vorlesung in Wien gehalten. Daten und demnächst soll es dazu auch in einem Fachjournal eine Studie geben.
Und noch was Neues aus dem Tierreich. Wenn Hummeln zwischen Blumen und ihrem Nest hin und her fliegen, dann verbessern sie dabei kontinuierlich ihre Flugroute.
Das haben sich Forscher aus London angeschaut und festgestellt, dass die auf ihrer Nahrungssuche vor einem Optimierungsproblem stehen. Das heißt, Hummeln wollen so viele Stationen wie möglich abklappern, dabei aber ihren Flugweg möglichst kurz halten. Dafür können Hummeln ja nicht einfach wie wir vielleicht auf eine Karte gucken. Stattdessen müssen sie die Landschaft nach und nach entdecken und dann mithilfe ihres räumlichen Gedächtnisses eine möglichst effiziente Flugroute entwickeln. Und wie sie das machen, haben die Forscher in Tests schließlich rausgefunden. Und dabei ist dann rausgekommen, je mehr Erfahrung die Hummeln pro Flug gesammelt haben, desto effizienter sind sie geworden. Einfach deswegen, weil sie direkter zu den Blumen geflogen sind und weniger auf Entdeckungsreise gegangen sind. Und dann haben die Insekten die Blumen immer wieder in der gleichen Reihenfolge gesucht, um sich dort ihre Nahrung zu holen.
Wissensnachrichten waren das mit Anne Preger.
Wetter.
Auch am Abend kommt immer wieder Regen runter, im Norden auch stellenweise Schnee. Morgen ändert sich kaum was, wieder Wolken und Regen bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.